Als frisch gewähltes Vorstandsmitglied stehst du eigentlich mit einem Bein im Knast. So oder so ähnlich habe ich den Spruch schon häufiger gehört. Für uns ein guter Grund, mal auf die Vorstandshaftung zu schauen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Vereinsstrategen-Podcast, dein Podcast mit allen relevanten Themen rund um die Vereinswelt. Unser Ziel ist es, dich mit diesem Podcast zu einem echten Vereinsstrategen zu machen. Und wenn ich uns sage, dann meine ich natürlich Martin und Pascal am Mikrofon.
Naja, doch, das ist es nicht ganz wahr, muss man sagen, denn wir haben uns heute mal wieder einen Gast eingeladen. Du kennst diesen Gast möglicherweise auch schon aus unseren Episoden 119 und 120. Wir wollen heute nämlich mal wieder ein wenig Licht ins Dunkel bringen in dem Märchen- und Schauderwald der Vorstandshaftung und allem, was mit einem Amt im Verein zu tun hat. Gefällt dir unser Podcast? Ja, dann gib uns gerne eine Bewertung in deinem Podcast-Player und hilf uns, dass die Vereinsstrategen da draußen größer werden und wir mehr gesehen werden. Vielen lieben Dank schon mal an der Stelle.
Ja, wenn du selbst in einem Vorstand bist, dann hast du sicherlich auch schon mal diesen Spruch gehört, dass du eigentlich schon mit einem Bein im Knast stehst. Über diese und weitere Aussagen sprechen wir heute mit dem Rechtsanwalt Alexander Vielwert und dann rollen wir das Thema Vorstandshaftung doch einmal kurz auf. Persönliche Haftung klingt ja erstmal fürchterlich und niemand möchte freiwillig sein Privatvermögen aufs Spiel setzen, weil er im Hintergrund dafür sorgt, dass zum Beispiel Kinder Fußball spielen können. Von daher, Alex, erste Frage: Kannst du uns einen kurzen Crashkurs zum Thema Vorstandshaftung im Verein geben? Für was hafte ich da eigentlich so?
Also letztendlich hafte ich für alles, wofür ich verantwortlich bin. Haftung heißt nichts anderes, als ich bin verantwortlich dafür, irgendwelche Pflichten zu erfüllen. Das heißt, die erste Frage ist eigentlich, welche Pflichten habe ich überhaupt, beziehungsweise welche Pflichten muss ich dafür sorgen, dass die tatsächlich erfüllt sind? Und als Vorstand muss ich da so ein bisschen in zwei Richtungen schauen. Weil einmal habe ich als Vorstand selbst Pflichten, die ich übernehme, dadurch, dass ich das Amt übernehme. Also dadurch, dass ich Vorstand bin, bin ich zum Beispiel dafür verantwortlich, dass die steuerlichen Pflichten erfüllt werden, dass im schlimmsten Fall die insolvenzrechtlichen Pflichten erfüllt werden, dass die innere Organisation passt. Und die andere Richtung ist so ein bisschen, der Verein selbst hat natürlich auch Pflichten, die er erfüllen muss. Das sind so Verkehrssicherungspflichten bei Veranstaltungen, dass da alles abgesichert ist, dass keiner zu Schaden kommt zum Beispiel. Die muss erstmal der Verein erfüllen, aber ich als Vorstand bin ja letztendlich der Handelnde für den Verein. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass der Verein seine Pflichten erfüllt. Und wenn der Verein das nicht tut, dann bin ich dafür verantwortlich, weil ich nicht dafür gesorgt habe, dass es irgendjemand für den Verein tut.
Okay, und dann springen wir direkt, wenn wir jetzt über Pflichten was gelernt haben, zu dieser Frage aus dem Pre-Intro. Wann lande ich denn als BGB 26 Vorstand eigentlich im Gefängnis?
Ja, also du landest im Gefängnis definitiv, wenn du Straftaten begehst, aber das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Vorstandsamt zu tun. Dass du im Gefängnis landest, ist eigentlich eher unwahrscheinlich, weil diese ganze Haftungsfrage ist eher so ein Geldthema. Ja? Die Frage ist, wann steht der Vollstreckungsbeamte vor der Tür? Das ist, glaube ich, eher so das Problem. Und ja, wenn du dann nicht zahlen kannst, dann kannst du auch in Zwangshaft kommen und so weiter und tatsächlich im Gefängnis landen. Oder natürlich, wenn du steuerliche Pflichten nicht erfüllst oder Steuerhinterziehung begehst, und das kann gerade in einem gemeinnützigen Verein auch mal passieren, dann könntest du tatsächlich im Gefängnis landen. Das heißt, die große Angst ist weniger vor dem Gefängnis als vielmehr davor, dass tatsächlich der Vollstreckungsbeamte vor der Tür steht und dir dein Haus sozusagen wegnehmen will, im allerschlimmsten, im krassesten Fall.
Okay, also da können wir schon mal beruhigen. Kein Gefängnis akut, aber das Privatvermögen ist noch nicht so ganz sicher. Man muss sich an die Pflichten halten. Jetzt werfe ich einen kleinen Fachbegriff noch mal rein, weil das Gesetz schränkt die persönliche Haftung von diesen BGB 26 Vorständen ja auch noch mal ein und gibt einen sogenannten Freistellungsanspruch. Was verbirgt sich denn dahinter?
Dieser Freistellungsanspruch, also den gibt's für Vorstände und auch für andere Ehrenamtliche im Verein, die unvergütet tätig sind. Das ist erstmal der wichtigste Punkt. Also wer das nachlesen will, 31a, 31b BGB, da steht das drin. Und der Gesetzgeber sagt, diese Haftungsprivilegierung, über die wir gleich sprechen, die gibt's erstmal nur für die, die unvergütet tätig sind für den Verein. Sprich, die entweder gar kein Geld bekommen oder maximal 840 Euro im Jahr. Das ist quasi unvergütet im Sinne des Gesetzes. Nur die profitieren von dieser Haftungsprivilegierung. Und die Haftungsprivilegierung sieht so aus, dass die Begünstigten, also hier jetzt der Vorstand, letztendlich nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet. Für andere Fälle quasi nicht. Aber, und das ist jetzt das ganz Wichtige dabei, das gilt nur im sogenannten Innenverhältnis. Das heißt, diese Haftungsprivilegierung betrifft nur das Verhältnis von mir als Vorstand gegenüber meinem Verein. Sollte ich nach außen aus irgendwelchen Gründen haften, nach außen gegenüber Dritten, da greift das nicht. Da gibt es diese Haftungsprivilegierung nicht. Aber da habe ich dann den von dir erwähnten Freistellungsanspruch, dass ich quasi von meinem Verein verlangen kann, diese Pflicht für mich zu erledigen, also diese Pflicht nach außen hin zu erfüllen, da also freigestellt werde von dem Anspruch, der von außen kommt. Aber eben nur im Innenverhältnis, nur dem Verein gegenüber.
Okay, dann bleiben wir dann jetzt mal im Inneren. Also da droht uns ja offensichtlich immer noch Gefahr, haben wir gerade festgestellt. Und du hast ja schon die Begriffe Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit gerade erwähnt. Was ist denn das erstmal oder wie stellt man das am besten fest? Und vielleicht auch, kannst du einmal sagen, ja, welche Merkmale man dann dafür erfüllen muss, dass dieser Tatbestand eintrifft? Also vielleicht machen wir es ein bisschen genauer auch und vielleicht kannst du es an einem Beispiel mal erklären.
Ja, also es sind die sogenannten Verschuldensmaßstäbe, für was man da haftet. Letztendlich, es gibt den, also Vorsatz ist, glaube ich, relativ klar, wenn man halt vorsätzlich, das heißt, man weiß, dass man was Falsches tut und man will es auch oder man tut es trotzdem. Das ist Vorsatz, glaube ich, relativ einfach. Fahrlässigkeit heißt normalerweise, dass man die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Das heißt, es hätte eigentlich klar sein müssen, dass irgendwas passiert oder dass ich irgendwas hätte tun müssen, um den Schaden zu verhindern. Hab's aber einfach nicht beachtet, diese Pflicht, die erforderliche Sorgfalt, die im Verkehr, sprich, die andere üblicherweise anwenden würden. Und dann diese Abstufung leichte grobe Fahrlässigkeit ist so ein bisschen herausgeprägt worden und da sagt man, grobe Fahrlässigkeit ist, wenn man diese im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders grobem Maße verletzt. So ein bisschen platt gesprochen heißt das, wenn jemand von außen schauen würde, also ein Dritter steht daneben, wenn du fahrlässig handelst, sprich, wenn du einfach nicht aufpasst, und der würde sich an die Stirn fassen und sagen, wie kann man denn nur? Das ist ja so offensichtlich, dass du hier gerade einen Fehler begehst. Beispiele helfen da ja sicherlich. Nehmen wir vielleicht mal das Beispiel, es ist wenig vereinsspezifisch, aber wenn ich ein Loch in der Straße buddel, da bin ich natürlich verantwortlich dafür zu sorgen, dass da niemand reinfällt. Ja, das ist, glaube ich, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, dass ich da wenigstens irgendeinen Warnhinweis aufstelle. Wenn ich einfach so ein Loch buddel, im Dunkeln, ohne Beleuchtung, ohne Warnhinweis oder sonst irgendwie was, und dann fällt da jemand rein, dann würde jemand von außen da drauf gucken und denken, wie konnte man denn nur so blöd sein, im Dunkeln ein unbeleuchtetes Loch zu buddeln? Das ist doch klar, dass da irgendwas passiert, dass da irgendjemand reinfällt. Also wirklich so ein an den Stirn fassen, Gott, war das blöd. Das ist grobe Fahrlässigkeit.
Na, mal ganz kurze Nachfrage, vielleicht wegen dem Beispiel. Du hast ja erwähnt gehabt, dass auch, sag ich mal, das Wissen ja damit zu tun hat. Also konnte ich das wissen. Jetzt geht man ja, zum Beispiel im gewählten Vorstand, hat man ja durchaus unterschiedlichen Background. Also da gibt es ja, ich sag jetzt mal, den Fleischermeister, der einen anderen Background hat als einen Steuerberater. Hat das mit dem Ausbildungsverhältnis zu tun oder geht man da immer von demselben Ansatz an bei dieser Bewertung?
Ja, das ist juristisch tatsächlich so ein bisschen umstritten, ob das jetzt irgendwie so der Normalbürger ist letztendlich. Aber man sagt eigentlich, also wer Fachwissen hat, der muss es quasi auch anwenden. Das heißt nicht unbedingt, ich muss mir das jetzt aneignen, dieses Fachwissen. Aber wenn ich es habe, dann erhöht das quasi meine Sorgfaltspflicht, weil ich es noch eher hätte wissen müssen. Also wenn ich Löcher buddel und ich bin Meister, der gibt so, ich glaube, Straßensicherheit, irgendwas gibt sicherlich, diese Absperrservices, und ich arbeite da, bin der Chef oder Meister oder sonst irgendwie was oder Meister von der Autobahnmeisterei, dann habe ich da sicherlich ein höheres Wissen und eine höhere Sorgfaltspflicht, die ich da anwenden kann und muss, als jemand, der halt ansonsten nur im eigenen Garten ein Loch buddelt. Das Beispiel ist ziemlich blöd, merke ich gerade, aber ich glaube, es wird ein bisschen plastisch dran.
Genau, ich glaube auch, also wenn man da für den Verein sich drauf guckt, hast du es ganz gut gesagt, also wenn jemand daneben steht und sich denkt, ey Leute, das muss doch schief gehen, ich glaube, dann habt ihr, dann müsste man nochmal drauf gucken und überlegen, ob man es wirklich so lassen möchte oder nicht. In deinem Falle jetzt vielleicht dann doch eine blinkende Absperrung, um so ein Loch drum zu machen. Damit hast du jetzt, glaube ich, ganz gut so ein bisschen eingeordnet, ne, grobe Fahrlässigkeit, Haftung im Innenverhältnis, im Außenverhältnis und wie ich auch eine Freistellung erwirken kann. Das heißt, der Verein übernimmt möglicherweise für mich, weil ich ehrenamtlich tätig bin, dann doch den Schaden, der entstanden ist. Vielleicht nochmal kurze Zusammenfassung. Muss ich mir also um Haus und Hof Sorgen machen, wenn ich in Deutschland in einem Vorstand gewählt bin und nur ehrenamtlich tätig bin? Deine Einschätzung dazu?
Meine Einschätzung ist die, dass man, wenn man ein Vorstandsamt übernimmt, sollte man sich zumindest das Fachwissen oder die Kenntnisse aneignen, die man da üblicherweise für verlangen kann. Das heißt, wenn ich gerade in einem gemeinnützigen Verein vielleicht der Schatzmeister bin, sollte ich eine grobe Ahnung haben, was Gemeinnützigkeitsrecht ist und was die vier Sphären sind. Wenn ich ohne das Wissen reingehe und denke, irgendwie, ich lege einfach nur alle Belege in eine Schuhbox ab und gebe die irgendwo ab, dann wird man sicherlich sagen können, das funktioniert nicht. Und wenn du so die steuerlichen Pflichten letztendlich nicht erfüllst, das ist schon an Vorsatz nah dran. Also genau, zusammenfassend eigentlich, wenn man versucht, alles richtig zu machen und sich letztendlich auch das Grundlagenwissen aneignet und ganz wichtig ist letztendlich das, man muss nicht alles wissen, nur man braucht so ein gewisses Störgefühl und wenn man irgendwo nicht weiter weiß, was jetzt gerade ist, dann muss man sich halt Hilfe holen und dafür ist man tatsächlich, dazu ist man verpflichtet und dann landet ihr zumindest im Regelfall nicht im Knast.
Sehr gut. Kurzer Exkurs, die vier Sphären natürlich dann ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, wirtschaftlicher Geschäftsbereich und Zweckbetrieb. Ne? Für die, die jetzt noch nicht das Kassenwart-Fachwissen hatten. Jetzt natürlich die spannende Frage, du hast gesagt, man haftet mit dem Privatvermögen. Das ist also ein bisschen das Damoklesschwert, was es gibt. Hast du einen Fall präsent, wo ein Vereinsvorstand vielleicht vor Gericht verurteilt wurde oder wo der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und wirklich mal irgendwas beschlagnahmt wurde, das Haus verpfändet wurde, keine Ahnung. Also vielleicht hast du da irgendwas und vielleicht kannst du auch so mal erzählen, was ist denn da eigentlich vorgefallen, damit ich da mal ein praktisches Beispiel zu habe.
Ich habe tatsächlich keinen Fall präsent und auch noch keinen auf dem Tisch gehabt, wo der Vorstand persönlich verklagt wurde. Und ich sag dir auch, warum, gleich, nachdem ich dir ein Beispiel gesagt habe. Es kommt nämlich sehr viel häufiger vor, das kommt relativ häufig vor, dass der Verein verklagt wird. Ja, weil der Verein eben seine Pflicht nicht erfüllt und das kommt bei solchen Sorgfaltspflichten oder Verkehrssicherungspflichten sehr häufig vor. Spontan fällt mir jetzt immer wieder dieser eine Fall ein mit einem war das Motocross oder Speedway-Rennen, glaube ich, war es, wo die Absicherung gegen herausbrechende Autos, also die fahren ja da irgendwie im Kreis so wild rum und es kann passieren, dass sie da mal so rausfliegen in den Zuschauerraum rein, das muss so abgesperrt sein, dass sie aufgefangen werden. Das war in einem Fall, waren die Absperrungen nicht gut genug und sind halt auf dem 11-jährigen Jungen gelandet. Ich habe immer gedacht, der wäre gestorben, bis ich gelesen habe im Urteil, da ging es um Schadensersatz von 6.000 Euro, also ganz so schlimm wird es wohl nicht gewesen sein. Da jedenfalls wurde auch der Verein verklagt, ganz einfach, weil die Verkehrssicherungspflicht, das hätte anders erfüllt sein müssen. So, jetzt kann man dann überlegen, ob der Vorstand dafür dran ist, hätte der das erfüllen müssen, die Verkehrssicherungspflicht, ja, irgendjemand verantwortlich jetzt geben müssen, da gehen wir jetzt ziemlich ins Detail. Ich sage dir jetzt, warum der Gerichtsvollzieher nicht vor der Haustür des Vorstands steht, weil eigentlich alle Vereine eine Haftpflichtversicherung für sowas haben. Ja. Und wenn die schon einspringt, dann haben wir das natürlich nicht mehr auf der Ebene des Vorstandes. Deswegen, der Verein wird sehr häufig verklagt, weil die Haftpflichtversicherung halt nicht zahlt, bis nicht tatsächlich der Anspruch festgestellt ist. Aber eigentlich, wenn die Versicherung einspringt, dann geht es halt gar nicht erst zur nächsten Ebene.
Und da sieht man dann auch wieder, es lohnt sich, im Landessportbund zum Beispiel Mitglied zu sein, weil über so einen Rahmenvertrag ist man denn meistens nämlich versichert. Auch wenn natürlich ein Beitrag da irgendwie bezahlt werden muss. Aber in dem Falle bin ich froh über eine Versicherung. Ne?
Definitiv.
Ja, Deutschland Versicherungsland und selbst wenn, auch wenn, findet auch noch andere Lösungen. Wie gesagt, an Versicherung wird ja fast alles verkauft inzwischen. Jetzt denken wir trotzdem mal weiter. Es gibt ja mal so diese cleveren Menschen, manchmal im Verein, und die hören jetzt diesen Podcast und denken so, oh, 26 BGB, Vorstand eingetragen im Vereinsregister. Hey, ich bin einfach nicht danach berufen, ich lasse mich nicht ins Vereinsregister eintragen. Hafte ich dann auch gar nicht für meine Vereinsarbeit und bin auf der sicheren Seite. Also habe ich quasi so die Lücke im Gesetz gefunden, wie ich mich gleich aus der Verantwortung ziehen kann.
Das wäre natürlich clever, aber so ist es nicht, weil tatsächlich diese Frage BGB-Vorstand, also es zielt ja so ein bisschen auf die Frage ab, es gibt ja in sehr vielen Vereinen quasi so einen vertretungsberechtigten Vorstand, BGB-Vorstand, wie auch immer man den dann da nennt in der Satzung in dem Verein und sowas wie einen geschäftsführenden Vorstand oder erweiterten Vorstand. Darauf zielt das ja so ein bisschen ab, dass ich Leute habe, die im Vorstand sind, aber eben nicht eingetragen im Vereinsregister, weil sie nicht vertretungsberechtigt sind, also nicht BGB-Vorstand. Und da muss ich jetzt juristisch antworten, das kann man pauschal tatsächlich nicht beantworten, weil es ja wirklich auf die Satzung ankommt, wie die Pflichten verteilt sind. Wenn in diesem geschäftsführenden oder erweiterten Vorstand zum Beispiel die Verkehrssicherungspflicht irgendwie verteilt wurde, weil da jemand zuständig ist für die Absicherung von Veranstaltungen, da gibt es eine Person, der das zugewiesen ist, oder diesem Gremium erweiterter Vorstand insgesamt, weil dem quasi sämtliche Geschäftsführungsmaßnahmen zugewiesen sind, dann ist dieses Organ oder diese Person verantwortlich dafür. Das heißt, das hat erstmal nichts damit zu tun mit dem BGB-Vorstand. Es kommt da wieder aufs Innenverhältnis an, weil wir sind ja im Innenverhältnis unterwegs. Im Innenverhältnis, wer hat diese Pflicht, diesen Schaden zu verhindern? Und da muss ich eben schauen, wer das war, welches Organ das war. Die Frage, ob ich BGB-Vorstand bin oder nicht, die ist eher bei gesetzlichen Haftungsrisiken interessant, nämlich sowas wie steuerliche Pflichten erfüllen, Sozialversicherungspflichten erfüllen, insolvenzrechtliche Pflichten erfüllen, weil da ist nämlich immer der gesetzliche Vertreter für verantwortlich, zumindest dem Gesetz oder dem Staat gegenüber. Das heißt, solltet ihr steuerliche Pflichten verletzen im Verein, weil Steuererklärung nicht abgegeben, was auch immer, dann werden die sich immer an den gesetzlichen Vorstand, also an die gesetzlichen Vertreter, an den BGB-Vorstand wenden, weil die das hätten machen müssen, jedenfalls dem Staat gegenüber.
Gut, dann kommen wir zum nächsten möglichen Trick, der mir jetzt so einfällt, spontan. Sagen wir mal, wir denken jetzt mal an die Wirtschaft und da gibt es ja zum Beispiel bei Fußballvereinen diese interessante Konstruktion mit GmbH und Co. KG, AAs zum Beispiel, um quasi Haftungen quasi in eine andere Gesellschaft auszulagern, ohne jetzt zu tief reinzugehen. Aber die meisten Konstruktionen in der Wirtschaft sind ja schon ausgelegt, dass es quasi ein Haftungskapital in einer Gesellschaft gibt und die Gesellschaft haftet eigentlich in den meisten Fällen nur bis zu diesem Betrag. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Normalfall ist das so. Jetzt suche ich verzweifelt als Verein einen Vorstand und der Vorstand oder der potenzielle Vorstand sagt zu mir, ja, nee, ich habe zwar jetzt die Folge bisher gehört, aber es ist mir immer noch zu heiß. Gibt es denn noch eine Möglichkeit in der Vereinsstruktur, wo man nochmal nacharbeiten kann, außer dass, sage ich mal, eine Haftpflichtversicherung im Verein ist und dass man das Außenverhältnis quasi in den Verein rübernimmt? Gibt es noch einen Weg?
Kurze Antwort, nein, weil auch in der GmbH, klar, also die Gesellschafter haften da nicht mit ihrem Privatvermögen, ne, nur mit der Einlage und so weiter, aber der Geschäftsführer haftet genauso wie der Vorstand, beziehungsweise die Rechtsprechung sagt sogar eher andersrum, der Vorstand eines Vereins haftet wie der GmbH-Geschäftsführer und der GmbH-Geschäftsführer haftet auch persönlich, wenn er seine Pflichten gegenüber der GmbH, gegenüber der Gesellschaft nicht erfüllt. Oder wenn er die steuerlichen Pflichten der GmbH als gesetzlicher Vertreter nicht erfüllt. Das heißt, das ist letztendlich eigentlich nichts anderes. Warum man das aber trotzdem macht und warum man da von Haftungsprivilegierungen, Haftungsfragen und so weiter spricht, ist, weil die GmbH ja letztendlich nur für das haftet, was sie tut. Das heißt, man geht hin und sagt, wenn man einen Verein hat jetzt irgendwie mit Amateursport, und man hat jetzt da den Lizenzspielerbetrieb drin, der einfach Haftungsgefahren mit sich bringt, weil vor allem das Insolvenzrisiko steigt, ja, wenn man sich da verzockt, wie auch immer, dann lagere ich das aus in eine GmbH, weil wenn dann was passiert in diesem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und der geht hops, dann ist das halt nur die GmbH und der Rest vom Vereinsvermögen bleibt unangetastet. Und deswegen gliedere ich quasi so einzelne Sachen aus, damit wenn einzelne Geschäftsbereiche hops gehen, dass eben nur diese Einheit, nur diese GmbH hops geht und der Verein als solcher, der damit eigentlich nichts mehr zu tun hat, dann, grob gesagt, dass der erstmal außen vor ist.
Jetzt haben wir ja gesagt, Deutschland ist so ein Versicherungsland. Du hast gesagt, strukturmäßig geht da nicht viel. Es gibt sowas wie eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Ich bin froh, dass ich es unfallfrei hier rübergekriegt habe. Kurzum, was ist eine D&O-Versicherung und was hältst du davon in diesem Kontext Vereinshaftung?
Ja, genau, das ist gut, dass du die D&O-Versicherung sagst, weil das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die versichert den Verein an sich, wenn der irgendwie in Anspruch genommen wird. Die solltet ihr, also man muss fast sagen, die müsst ihr haben als Verein, ganz einfach. Sobald ihr irgendeine Veranstaltung macht oder sonst was, ihr habt ja beide gesagt, Deutschlands Versicherungsland, man muss ja nur dreimal um Mitternacht Versicherung sagen und dann materialisiert sich ja irgendein Versicherungsvertreter. Die D&O-Versicherung hat eine andere Funktion. Die D&O-Versicherung, das heißt Directors and Officers Insurance, also Versicherung. Das heißt, versichert ist da letztendlich der Geschäftsführer beziehungsweise eben der Vorstand. Das heißt, sollte der Vorstand vom Verein in Anspruch genommen werden, weil er dem Verein gegenüber eine Pflicht verletzt hat, dann springt quasi die NO-Versicherung ein gegenüber dem Verein, also für den Vorstand gegenüber dem Verein. Das heißt, darüber kann man nachdenken, wenn tatsächlich der Vorstand viele Pflichten gegenüber dem Verein hat oder das Haftungsrisiko einfach groß ist, weil da viele Gelder bewegt werden, weil da vielleicht ein Wirtschaftsbetrieb mit dranhängt, dann ergibt das durchaus Sinn, dass man sagt, so eine DNO-Versicherung vielleicht mit abschließen. Aber Vorsicht, diese DNO-Versicherung bezahlt ja in der Regel der Verein für den Vorstand, versichert es aber der Vorstand. Das heißt, es ist ein Vorteil des Vorstandes. Da muss man dann ganz genau schauen, ob das vielleicht als Vergütung des Vorstandes zählt. Und da bin ich schon mal aus der Unentgeltlichkeit raus. Dann muss ich die Satzung anpassen, dass Vergütung überhaupt zulässig ist und so weiter.
Da nochmal eine kurze Nachfrage. Wie teuer ist denn so eine Versicherung? Weil da gibt es ja auch, sag ich mal, Grenzen im Vereinsrecht. Also reden wir da über hunderte Euro pro Monat oder reden wir da von, keine Ahnung, 20 Euro im Monat?
Auch das, da muss ich ja jetzt fast in Versicherungssprech übergehen, aber auch das kommt drauf an, weil die richten sich halt auch nach der Umsatzgröße, teilweise nach der Zahl der Mitarbeiter, weil man ja, also da steigt halt auch die sozialversicherungsrechtliche Pflicht einfach. Das heißt, die haben bestimmte Kennzahlen, wonach sich das richtet. Teilweise gibt es extra DNO-Versicherung für Vereinsvorstände, die sich nach der Zahl der Mitglieder richtet und der Höhe der Mitgliedsbeiträge. Also da muss man wirklich dann seinen örtlichen Versicherungsheini mal anhauen und fragen. Aber was du ansprichst mit der Höhe, das ist genau das, was ich so ein bisschen meinte bei der Vergütung. Man muss natürlich gucken, zum einen, dass das angemessen ist. Ja, also wenn wir über Gemeinnützigkeit sprechen, muss ja alle Ausgaben müssen immer angemessen sein. Das ist da in dem Fall letztendlich das Wichtige und dass es eben die Satzung überhaupt hergibt, dass da so eine Art wie eine Vergütung fließt für den Vorstand.
Das Gute ist ja, in fast jedem Verein gibt es ja einen von diesen Versicherungsheinis. Hast du sie gerade so schön genannt?
Ja, deswegen muss ich aufpassen, da rede ich immer so drüber. Ich meine es nicht böse.
Ist ja richtig. Also von daher, lasst euch da gerne mal beraten. Und im besten Falle, wenn das ein Mitglied von euch ist, dann hat er auch ein ganz gutes Gefühl dafür. Also klar verdienen die damit Geld, ne? Aber meistens haben die ein gutes Gefühl dafür, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Haus und Hof ist zwar theoretisch gefährdet, in der Praxis aber eher nicht. Ihr müsst mit bestem Wissen und Gewissen handeln und nicht grob fahrlässig irgendeinen Spökes machen da im Verein. Und eine D&O macht Sinn, beziehungsweise informiert euch mal, wenn es irgendwie Risiken gibt, die ihr begrenzen wollt. Soweit richtig, Alex?
Soweit richtig.
Dann danke ich dir für diesen kurzen Einblick in das Thema Vorstandshaftung. Und ich hoffe, wir konnten damit einige Fragen von dir als ZuhörerInnen klären. Und du fühlst dich jetzt schlauer beziehungsweise sicherer auch in deinem Amt und bist nicht mehr so abgeschreckt, eins zu übernehmen, wenn das bei dir bevorsteht. Und wenn du bei dir nochmal im Bekanntenkreis oder auch von einem Vereinsmitglied auf das Thema Vorstandshaftung angesprochen wirst, dann weißt du, was du zu tun hast. Schick diese Episode weiter oder verweise zumindest auf Alex. Alex Kontaktdaten findest du übrigens auch unten in den Shownotes. Und wenn dir dieses kürzere Format mit Alex gefallen hat, dann können wir dir schon mal verraten, dass wir noch eine weitere Episode mit ihm vorbereitet haben. Du darfst also gespannt sein, was da noch kommt. Und damit verabschieden wir uns dann für heute, wünschen dir noch eine erfolgreiche Restwoche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.